Ja, guten Abend, Osnabrück.
Mindestens.
Das ist Sonja.
Glaube ich, das zweitkleinste Publikum, von dem wir jemals gelesen haben.
Wo sonst?
Aber diesmal ist es wenigstens geplant. Wir werden euch jetzt einen kleinen Text lesen. Erschienen in unserer vorletzten Ausgabe mit dem Titel Abschalten, Baby. Und es geht darum, wie Freund Grundorf und ich versucht haben, das deutsche Fernsehen zu retten. Ich darf so viel vorweg sagen, es hat nicht ganz funktioniert. Und ja, wir erzählen euch jetzt, was dabei vor sich gegangen ist. Der Text heißt, wie gesagt, Abschalten, Baby. Was läuft eigentlich im Fernsehen? Nach dem Tod der deutschen Fernsehunterhaltung, der großen Showabende und bunten Galas irgendwann Mitte der 90er wurde der damalige Kommunikationspraktikant Hans-Ulrich Jörges angewiesen, das TV-Gerät für alle Zeiten aus den Redaktionsräumen zu verbannen. Vor 4 Wochen fand der Bundesnachrichtendienst es im Rahmen der vierteljährlichen Redaktionsdurchsuchung wieder. Auf dem Speicher neben einer Kiste mit Paulins Recherchen zu einem geplanten Chemiewaffenanschlag auf den Heidepark Soltau. Ein wenig verstaubt, die Zimmerantenne gerostet, aber immerhin mit Bild und Ton durfte es wieder in unser Großraumbüro zurückkehren. Was der Kasten allerdings von sich gab, rief in der Redaktion Irritation bis Entsetzen, vor allem aber Müdigkeit hervor. Was ist mit dem deutschen Fernsehen in den letzten 10 Jahren passiert? Um uns einen Überblick zu verschaffen, hat die Kommunikation-Feuilleton-Chefredakteur Darren Grundorf und Hauptstadtredaktionschef Stefan Behrendes losgeschickt, um eine Woche lang verschiedene Fernsehformate zu besuchen. Sie trafen Alfred Biolek, Günther Jauch, Christoph Schlingensief und einmal während der Rauchpause die Vollidioten vom Marienhof. Früher war die Hör zu noch ein Faltblatt, heute fasst sie 116 Seiten, auf denen neben dem sonstigen Gedöns, gesünder Leben, Turnen gegen Rheuma und Butterkuchen selber machen, auch das Fernsehprogramm reingeschrieben ist. Kurz gesagt, es ist viel zu viel. Deshalb hat die Redaktion einen bunten Querschnitt deutscher Fernsehunterhaltung für uns ausgewählt, wobei jeder natürlich seine Lieblingssendung auf die Liste setzen durfte. Nach längeren Vorverhandlungen mit den betroffenen Sendeanstalten beginnt für uns eine spannende und erlebnisreiche Woche. Wo sonst, wenn nicht in der guten Stube des deutschen Fernsehens, im aktuellen Sportstudio.
Danke, Stefan.
Bitte, der. Danke, Osnabrück.
ZDF, Samstagabend, 22.30 Uhr, aktuelles Sportstudio, Poschmanns Torwand. Meins ein Samstagabend, das aktuelle Sportstudio öffnet seine Pforten. Für mich. Zugegeben, ein wenig Überzeugungskraft brauchte es dann schon, bis sich ZDF-Unterhaltungschef Viktor Worms einverstanden erklärte, mich in der Sportsendung mitwirken zu lassen. Aber das wird ja nun auch langsam mal Zeit. Schließlich kann doch gerade ich mit einem Fußballsachverstand aufwarten, der seinesgleichen sucht. Und hätte ich nicht wegen einer entzündeten Patellasehne meinen Fußballschuhe frühzeitig an den Nagel gehängt, hätte Bundestrainer Klinsmann heute keine Defensivprobleme. Nun, Moderator Wolf-Dieter Poschmann scheint dies dann überhaupt nicht zu interessieren, stellt mich als Redakteur der Zeitschrift Kamikaze vor, der heute mal hinter die Kulissen der Sendung schauen will. Nun, das ist nicht so richtig, Wolf-Dieter, falle ich Poschmann ins Wort, doch der beschäftigt sich schon mit seinen weiteren Gästen an diesem Abend. Günter Netzer und die Speerwerferin Steffi Nerius. Kurz gesagt, zusammen eine audiovisuelle Katastrophe. Poschmann ist da anderer Meinung. Aufgeregt fragt er die Nerius nach ihrer Gefühlswelt, als sie bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Helsinki die Bronzemedaille geholt hat. Günter Netzer erzählt auf die Frage, ob es in seiner Karriere für ihn einen ähnlichen berauschenden Augenblick gegeben habe, zum 500. Mal im deutschen Fernsehen, wie er sich im Pokalfinale gegen den 1. FC Köln mal selbst eingewechselt hat und dann das entscheidende Tor gemacht hat. Um die Zuschauer aus ihrer Lethargie zu reißen, hake ich ein und beschreibe die Sekunden, als ich mit dem TV Elversen im Kreispokal-Halbfinale gegen Tura Löhne trotz angerissener Patellasehne mache aus Spitzenwinkel das. Doch unterbricht mich Poschmann schon wieder, um noch einmal auf Helsinki zurückzukommen. Gab es einen Moment, Frau Nerius, wo Sie wussten, heute klappt es mit der Medaille? Fragt der Nerius. Nun macht doch nicht mal so ein Terz um diese bekloppte Speerwurf-Weltmeisterschaft, belle ich Poschmann entgegen. Der Speerwurf, so belehrt mich Poschmann, habe in Deutschland eine lange und erfolgreiche Tradition und Steffi Nerius sei eine ernstzunehmende vorbildliche deutsche Sportlerin. Auch mein Einwand, sie wirft einen Stock von sich weg, lässt Poschmann nicht gelten. Ich habe mich disqualifiziert. Für den Rest des Gesprächs bleibe ich außen vor. Ich lehne mich also zurück und warte auf das Tormannschießen. Die Unterhaltung zielt sich hin. Einen Blick. Die Unterhaltung zieht sich hin. Bonhoff passte mir den Ball zu. Ich hatte mich kurz zuvor selbst eingewechselt. Schuss, Tor! Weiß Netzer zu berichten. Dann geht es endlich an die Torwand. Netzer legt vor und trifft 3 unten und 3 oben. Und auch Steffi Nerius trifft 4-mal. Na, Sie werden sich doch einer Speerwerferin nicht geschlagen geben, Herr Grundig. Poschmann. Das haben wir gleich, denke ich. Lege mir die Kugel hin und nehme an. Mein erster Schuss zerlegt die Torwand, der Nachschuss trifft Poschmann ins Gemächt. Ich reiße die Arme in den Himmel. Nerius und Netzer schauen mich irritiert an. Ich schaue Poschmann nach, der in sich zusammengekrümmt vom Set getragen wird. 1-0, Kaspar, lache ich nicht. WDR, Dienstag, 17.50 Uhr, Alfredissimo, Traritrara und Laxtata. Kochen ist nicht gerade eine meiner Leidenschaften und schon gar nicht mit Alfred Pionek. Zu Beginn gibt es schon den ersten Disput. Ich habe Knorr Spaghetteria Pasta Fungi eine Fertigmischung mitgebracht. 500 Milliliter zum Wasser zum Kochen bringen, den ganzen Prödel reinkippen und umrühren. Biolek hingegen will einen Burgunderbraten mit Rotkohlköpfchen, gerösteten servierten Knödel, Spargelsalat mit Lachs-Tataren, Schwarzbrot und eine Erbsensuppe mit Gemüsewürfeln und Kerbelschmand herrichten. Natürlich müssen wir den Burgunderbraten machen. Da hilft auch mein Vorschlag nicht, wir könnten zur Variation der Baroni an die Fungi-Mischung schneiden. Biolek hat hingegen schnell meine Hilflosigkeit erkannt, will also persönlich Braten und Gemüse vorbereiten. Ich soll mich um den Kerbelschmand kümmern. Mein Einwand, ich wüsste nicht einmal, was Kerbelschmand überhaupt ist, ignoriert der Chefkoch, indem er erstmal einen Wein anbietet.
Zu einem Burgunderbraten darf es ruhig mal ein Weinhesse sein.
Wie auch immer. Ich nehme mit dem Weißwein vorlieb und überlasse den Schmand erst einmal sich selbst. Der Wein tut sein Bestes, macht mich aber nach und nach zunehmend aggressiver. Ich stelle mich jedoch zunächst in den Hintergrund und sehe dem Treiben auf dem Kochplatz zu. Wie zufällig fällt Biolek ein, dass wir an den Spargelsalat Apfelsinenschnitzel geben können. Natürlich nur, damit er wieder seinen Zestenreißer aus der Schublade holen kann, den er mal auf einer Reise nach Spanien aufgetrieben hat und der die Apfelsinen leicht und schön entschält. Apfelsinen sind doch scheiße, sage ich und schenke mir vom Rheinhessen nach. Der Koch lässt sich nicht ablenken und reißt die Südfrüchte.
Als ich vor Jahren in Spanien war, hat mir nämlich ein sehr guter alter spanischer Busenfreund diesen Zestenreißer, erhebt Biolek die Stimme.
Ich beschäftige mich nun doch ein wenig mit dem Kerbelschmand, rühre gelangweilt im Topf, nicht ohne Biolek mitzuteilen, dass mir seine südeuropäischen Sex-Exkapaden ebenso egal sind wie sein bekloppter Zestenreißer. Biolek meistert die Situation gekonnt, indem er mich, während er den Burgunderbraten anschneide, fragt, wie weit ich mit dem Kerbelschmand sei. Ich sage ihm, dass er den Kerbelschmand gleich am Arsch hängen hat, wenn er noch einmal sein blödes Mund aufmacht. Maul. Für den Rest der Sendung schweigen wir. Ich schenke mir den Rest vom Rheinhessen nach, während Biolek sein Knödelbratengedöns zu ansehnlichen Portionen auf zwei Tellern verteilt. Die Erbsensuppe schmeckt beschissen. Da hätte auch kein Kerbelschmand geholfen.
DSF, Mittwoch, 0.15 Uhr, sexy Sportclips. Die Freude an der Leibeserklärung. Nachdem Kollege Grundorf beim arrivierten Sportfernsehen nichts als verbrannte Erde und zerspannte Torwände zurückgelassen hat, muss ich mich glücklich schätzen, vom DSF immerhin noch zur Aufnahme der nächsten Folge der Sexy Sportclips eingeladen zu werden. Der Aufnahmeleiter erklärt mir zuvor, Augenzwinkern, dass bei diesem Format die Freude an der körperlichen Bewegung und die Ästhetik des menschlichen Körpers im Vordergrund stehen. Konkret sieht das dann so aus, dass sich in der Mitte eines Eishockeyfeldes irgendeine Janine oder Mandy in ihrer ohnehin nicht sehr reichlichen Garderobe entledigt, während ich auf Schlittschuhen immer in der Runde drumherum fahren muss. Wahrscheinlich, um den in dem im Wappen geführten Sport angemessen zu repräsentieren. Aber wenn Grundort sich anderswo wie Wilde Sau aufführt, dann muss man eben nehmen, was übrig bleibt.
Der Backstage-Bereich.
Wenigstens nichts mit Schwimmen, denke ich noch, und bleibe los.
Der Volker.
2 Runden lang geht alles gut. Dann nehme ich die Kurve zu scharf, sodass ich Mandys oder Janines lasziv hingeworfener Seidenstrumpf um meine linke Kufe wickelt und ich aufgrund eines ungünstig gelagerten Körperschwerpunktes wild mit den Armen rudert in die Zuschauertribüne rausche, wo mein geschundener Leib dann regungslos liegen bleibt. Nach dem Erwachen aus der Ohnmacht werfe ich von meinem Krankenlager aus mit großem Interesse einen Blick auf den Rohschnitt der Episode und stelle erleichtert fest, dass die Darbietung, mittlerweile unterlegt mit einem beschwingten Gassenhauer der 80er Jahre, Glamrocker Twisted Sister, in der Tat über eine gewisse visuelle Poesie verfügt. Beim überwiegend einhändig agierenden Stammpublikum der Sexy Sport Clips fällt mein Auftritt indessen schlichtweg durch, sodass Folge Nummer 134 bis auf Weiteres ins Matz-Archiv wandert und das DSF stattdessen eine Aufzeichnung vom Pokalfinale 1975 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach sendet, bei dem sich Günther Netzer seinerzeit selbst eingewechselt und dann das entscheidende Tor geschossen hat.
Sat.1, Donnerstag, 15 Uhr, Richterin Barbara Salisch. Was geschah wirklich am 11. September?
Schöne Grüße.
Die letzte Teilnehmerin.
Das ist okay. Ich habe Zeit.
Wo muss die klingen?
Nein, haben wir nicht.
Super, kommt alle rein. Rat 1, Donnerstag, 15 Uhr, Richterin Barbara Salisch. Was geschah wirklich am 11. September? Ich darf mitspielen im Gerichtssaal. Geplant war ein Einsatz als Zeuge in einem Diebstahlprozess. Aus aktuellem Anlass nehme ich aber auf der Anklagebank Platz. Mein Gegenüber klagt auf Körperverletzung, Verdienstausfall und Sachbeschädigung einer Torwart. Porschmann fordert Gerechtigkeit. Die Staatsanwaltschaft fordert 3.000 Euro Strafe und den Ersatz der Torwart. Der Zeuge der Anklage sticht aber nicht. Günther Netzer kann sich nur noch schemenhaft an den Namen erinnern, ist sich aber sicher, dass er erzählt hat, wie er sich einmal im Pokalfinale 1975 selbst eingewechselt und das entscheidende Tor gemacht hat. Der Pass kam von Bonhoff, hakt Richterin Barbara Salisch nach. Nein, ich glaube vom Oberrat, sagt Netzer. Ich verteidige mich selbst. Die Fakten sprechen gegen mich. Es soll sogar einen Videobeweis geben. Auch meine Ablenkungsstrategie, Porschmann mit den Terroranschlägen vom 11. September in Verbindung zu bringen, geht viel. Barbara Salisch hat kein Einsehen, 5.000 Euro Strafe. Noch kein Grund zur Panik. Immerhin sind alle großen Zeitschriften schon mal auf Schadensersatz verklagt.
ZDF, Donnerstag, 23 Uhr, Johannes B. Kerner. Stolz und Wort. Grundorfs Niederlagen vor Gericht stürzt die Redaktion in eine Krise, denn unsere Rechtsabteilung bei der Sozietät Möller, Jetz und Rehse rät dringend von einer Berufungsverhandlung ab. Auch mein Versuch, die fälligen 5.000 Euro nächtens beim neuen Live-Buchstabenrätsel einzuspielen, bleiben leider erfolglos. Ich erwische einfach nicht die richtige Gewinnleitung, auch wenn ich das Lösungswort Grimme Fritz sofort als solches identifiziert habe. Eher missmutig begebe ich mich also zu meinem letzten TV-Termin, denn da der Name Kommunikatze mittlerweile bei den Sendeanstalten für einigermaßen heftige Abstoßungsreaktionen sorgt, muss ich meinen Stolz herunterschlucken und mich Johannes Baptist Kerner an die Seite setzen. Mit dabei Reinhold Beckmann, der mal wieder versichern will, dass es überhaupt keinen Grund gibt anzunehmen, Kerner und er seien Konkurrenten oder gar ein und dieselbe Person. Sowie zu meinem Entsetzen Kalle Pohl, der eine Tournee mit seinem unsäglichen Minimalkonsenshumor bewerben will. Um den Entschiedenen gegenüberzutreten, spreche ich sehr geistreich über den Zusammenhang zwischen Baudelaires Planeur der Menge und der Dialektik der Aufklärung. Leider versaut Kalle Pohl die Pointe und sabbelt einen Witz dazwischen, indem er zum 900. Mal Mike Krügers Nase mit der Größe seines Geschlechts reißen wird. Alle lachen. Um wenigstens einen kleinen Rest Würde zu retten, zische ich dem besonders laut pustenden Kerner zu. Ich sah übrigens auch sehr viel besser drauf, seitdem mir meine Frau Geflügelwurst aufs Pausenbrot legt. Der Rest der Sendung verläuft dann eher unerträglich. Am nächsten Morgen dann ein Anruf von Christoph Schlingensief. Er hat meinen Auftritt verfolgt und fragt an, ob ich für sein nächstes Projekt zur Verfügung stünde. Gegen Bezahlung, versteht sich. Grundorfs Schulden wollen getilgt sein und so sage ich nach einer spontanen Redaktionskonferenz zu. Unter der Bedingung, dass ich nicht als Hitler verkleidet, mit einem riesigen Stofftier auf den Rücken geschnallt, vor der Deutschen Oper an einer Laterne hängen und vorbeikommende Passanten mit Katzenscheiße bewerfen. Schlingensiefs Absage kommt am frühen Nachmittag.
Das Finale. Freitag, 20.15 Uhr. Wer wird Millionär? Im Notfall Publikum fragen. Meine Recherchen hatten ergeben, dass wöchentlich mehrere Millionen Zuschauer der Quiz-Sendung mit Günther Jauch beiwohnen. An diesem Abend staunen 10,3 Millionen Zuschauer vor ihren Fernsehern, wie ich Goethes Briefwechsel mit Humboldt, Müller, Zelter und Eckermann in 4,3 Sekunden in die zeitlich richtige Reihenfolge bringe. Kein Unding, dennoch ist auch Günther Jauch beeindruckt. Ich nehme derweil auf einem der begehrtesten Stühle Deutschlands Platz. Bevor wir starten, der übliche Smalltalk. Alter, Herkunft, Studium, Kommunikate, das Veit-Lahmann-Interview und natürlich die Frage, was ich mit 1 Million Euro machen würde. Als erstes fallen mir natürlich das BAföG-Amt Osnabrück und das Debitorenmanagement der Sparkasse Herford ein, die sicherlich zu Hause gebannt mitfiebern. Aber das geht Günther Jauch nicht an. Stattdessen spiele ich das Geklimper mit. Ja, ein Ausbau, ein Teil Spenden, eine Forschungsreise nach Samoa, eine Torwand, gute Dinge und mit großem Selbstvertrauen starte ich also in die Quiz. Das ist übrigens mein Telefon. Kannst du mal in den Karton da
rein?
In den
Karton da rein. Ich hab
mich mal drauf gedrückt.
Ja, das klären wir nachher, okay? Stattdessen spiele ich das Geklimper mit und jetzt guter Dinge und mit großem Selbstvertrauen starte ich also in die Quizrunde. Günther Jauch stellt die 50-Euro-Frage. Aus welcher Pflanzengattung wird Kerbelschmand gewonnen? Er hat noch nicht ausgesprochen, darum klammere ich schon seinen Kopf und drücke sein Gesicht kräftig in das Display seines Computers.
Wollen wir die Zuschauer fragen?
Das steht auch.
Nein, Günther,
das wollen wir nicht.
Dankeschön.
Vielen Dank.